Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Erstmal den Bachelor und danach noch einen Master obendrauf setzen. An diese Studienabschlüsse in zwei Blöcken haben wir uns gerade mal gewöhnt. Doch diese Reihenfolge und Art zu studieren dürfte in den nächsten Jahren schon teilweise wieder überholt sein, meinen Forscher. Grund ist die Digitalisierung und auch ein anderes Lern- und Studierverhalten. Und das verlangt von den Hochschulen, dass sie ihr bisheriges Lehrangebot weiter anpassen, ja reformieren müssen. Doch in welche Richtung? Mögliche Zukunftsszenarien haben jetzt Forscher in der sogenannten HAD-Studie untersucht. Dominik Ohr ist Projektleiter der Studie am Institut für Bildungs- und Sozialökonomie Berlin. Guten Tag, Herr Ohr.
Guten Tag.
Herr Ohr, mit der Digitalisierung ändert sich das Lernverhalten, stellen Sie fest, und dem tragen Sie in Ihrer Studie auch Rechnung. Künftig soll es 4 Lernmodelle geben. Was genau schwebt Ihnen davor?
Alle Modelle tragen Spielnamen. Und das erste Modell heißt Tamagotchi. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt haben. Also die Idee ist, man lernt doch faktisch in einem Block. Studierende nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt tendieren mittlerweile dazu, ein Bachelor und dann gleich ein Masters obendrauf zu studieren. Das finden wir interessant. Wir denken auch, dass dieses Modell bestehen bleibt. Aber dieses Modell hat einige Probleme. Wir sprechen immer davon, dass Hochschulabsolventen nicht gut auf die Bedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt vorbereitet sind. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass man versucht, quasi ein komplettes Konzept für den ganzen Studiengang zu entwickeln und sagt, okay, dieses Block, und dann ist der Student oder die Studierende auch, die sind auch fertig für den Arbeitsmarkt und müssen quasi nie wieder zurückkommen in die Hochschulbildung.
Also das heißt, Sie wollen da mehr Flexibilität reinbringen. Jetzt haben Sie schon Tamagotchi angesprochen. Das ist sozusagen der Spielname für das klassische Modell. Welche weiteren 3 Modelle sind es? Vielleicht können Sie da mal so ein ganz revolutionäres Modell von denen rausgreifen.
Also ich glaube wirklich, alle sind in gewisser Weise revolutionär. Das Modell, das man am meisten erwartet, ist unser Lego-Modell, wo wir quasi genau das Gegenstück von dem heutigen Tamagotchi-Modell entwickeln, wo wir sagen, also in diesem Modell ist der Lernende komplett selber in Kontrolle. Diese Person wählt sozusagen selber bestimmte Lernangebote aus der Hochschulbildung. Das können von verschiedenen Anbietern sein. Diese Phasen des Lernens können online oder offline sein. Das wesentliche Punkt ist, dass der Lernende selber quasi sein eigenes Studium zusammenstellt. Das bedeutet natürlich einiges für die Hochschulen heute, weil die erste Frage ist dann natürlich, also wie kriegt man trotzdem so ein gutes didaktisches Modell hin? Soll wirklich der Lernende das quasi selber komplett entwickeln oder braucht diese Lernende nicht auch Beratung und Unterstützung von Hochschulen, die sagen, hier sind verschiedene Optionen, die man nehmen kann. Mit diesem Modell natürlich gehen wir ein bisschen darauf ein, dass es viele MOOCs jetzt gibt in der Welt und es gibt auch viele Studierende, die auch neben ihrem Studium auch teilnehmen an solche MOOCs. Und warum bauen wir das nicht alles ein in unser Konzept für die Hochschulbildung?
Sie sagen ja schon, dass es diese Modelle teilweise auch gibt. Warum wird das, wenn Sie denken, das ist ein erfolgsversprechendes Modell für die Zukunft, warum wird es dann nicht jetzt schon weiter gefördert und ausgebaut? Was hindert die Hochschulen daran und die Universitäten?
Unser Konzept beginnt komplett vom Lernenden. Und wir haben auch festgestellt, bei den meisten Zukunftsmodellen, bei den meisten Untersuchungen, die quasi in die Zukunft der Hochschulbildung gucken, man fängt immer mit der Institution Hochschule an. Wenn man damit anfängt, dann natürlich denkt man erstmal, okay, wir müssen aber unsere Hochschule behalten, wie wird das finanziert? Wir haben gesagt, wir stellen alle diese Fragen erstmal an die zweite Stelle. Also wir erwarten ein bisschen mehr von den Hochschulen, ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Experimentierfreudigkeit. Und wir haben auch in der Studie einigen Beispiele erwähnt, wo wir denken, diese Beispiele sind interessant und sozusagen leider viele dieser Beispiele sind wirklich am Rande des normalen Hochschulsystems. Also insofern, deswegen erwarten wir ein bisschen mehr Mut von den Hochschulen und wir denken, dieser vielleicht Fehlen am Mut ist der Grund, warum das noch nicht so geschehen ist.
Also Ihnen fehlt der Mut, mutmaßen Sie den Hochschulen. Aber vielleicht sind Sie auch ein bisschen erschöpft, weil wenn man jetzt mal zurückschaut, 20 Jahre ist es her, als der Bologna-Prozess, die Reform angestoßen wurde. Und das hat ja zur Umstellung von Diplom und Magister auf Bachelor- und Masterstudiengänge geführt. Und das war für alle Beteiligten ein wirklicher Kraftakt. Wie viel Kraft und Energie kostet denn jetzt Ihre Reform?
Also zunächst mal, ich bin komplett Ihrer Meinung. Das ist richtig. Das ist wirklich unglaublich, was die Hochschulen bis hier auch gestemmt haben. Wir haben einen unglaublichen Zuwachs an Beteiligung bei den Hochschulen. Die Hochschulen müssen sich auch umstellen. Wir denken jetzt nach 20 Jahren von diesen Reformen, muss man überlegen, welche von diesen Systemen, die wir jetzt haben, die tatsächlich auch die Hochschulbildung steuern, welche von denen eigentlich blockieren diese Experimentierfreudigkeit, die man eigentlich auch erwarten würde immer von den Hochschulen.
Ganz zu Beginn haben Sie ja schon mal ein Modell, dieses Lego-Modell, ein bisschen genauer skizziert. Also das ist ja so ein Bausteinsystem, wo ich mir ganz viele Zertifikate sozusagen zusammen studieren und erlernen kann. Was bedeutet das denn jetzt für die Wirtschaft, für die Unternehmen, die Menschen beschäftigen? Bringt das einerseits vielleicht eine größere Flexibilität mit sich, könnte ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite bahnt sich da vielleicht auch ein riesiger Dschungel an Zertifikaten und Abschlüssen an?
Ja, also natürlich diese Art von Flexibilität in der Hochschulbildung geschieht auch nur, wenn der Arbeitsmarkt im Prinzip auch seine Kritik selber auch steht und sagt, weil die Kritik vom Arbeitsmarkt ist häufig ja die Absolventen, die haben nicht die Kompetenzen, die wir brauchen, das Studium ist zu lang etc. Aber was man sieht, ist häufig die Rekrutierungsverfahren, die von vielen Firmen verwendet werden, doch sehr stark auf diese Zertifikate fokussieren. Also im Prinzip auch der Arbeitsmarkt muss sich mehr beteiligen an dieser Art von Entwicklung, die wir hoffen in der Hochschulbildung. Und das ist vielleicht schwieriger für Sie, aber man sieht auch hier, häufig, also wir hören ja von größeren Firmen, die sagen, also ein Hochschulzertifikat wird nur als ein von den Kriterien bei der Einstellung von Personen angesehen. Wir hoffen, dass durch diese Flexibilität wir auch mehr Kooperation zwischen Hochschulen oder Anbieter von Hochschulbildung und dem Arbeitsmarkt auch hinkriegen, so dass man zumindest in Teile des Hochschulsystems durch diese engere Kooperation auch bessere Rekrutierungswege auch erschafft, die nicht allein auf Papier sozusagen fokussiert sind.
Wie sich die Hochschullandschaft bis 2030 entwickeln könnte oder sollte, dazu hat Dominik Ohr geforscht. Er ist Projektleiter der AHEAD-Studie am Institut für Bildungs- und Sozialökonomie Berlin. Vielen Dank, Herr Ohr, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.